DW Menschen und Märkte.
Recht auf Homeoffice, Streit um Corona-Mittel und Rassismus in der Tech-Industrie. Das sind unsere Themen. Mein Name ist Klaus Ulrich. Eine der Konsequenzen, die die Politik aus der Corona-Pandemie ziehen will, lautet Ausbau der Digitalisierung. Damit verbunden eine Ausweitung der Arbeit von zu Hause aus. Im Verlauf der Corona-Krise haben zahlreiche Unternehmen ihre Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt. Insbesondere kleine und mittlere Unternehmen ziehen nach diesem Versetzungsschub eine positive Bilanz. Mittlerweile haben auch viele Beschäftigte den Arbeitsplatz zu Hause schätzen gelernt. Da stellt sich arbeitsrechtlich die Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen es einen Anspruch auf Homeoffice gibt. Dazu Informationen von Klaus Deuse.
Mit der Corona-Krise hat sich auch das Arbeitsleben verändert. Viele Unternehmen schickten ihre Mitarbeiter aus Sicherheitsgründen ins Homeoffice. Eine Umstellung, die vielen anfangs schwer gefallen ist, doch so mancher hat mittlerweile daran Gefallen gefunden und möchte gar nicht mehr zurück ins Büro. Ob und wann ein Arbeitgeber seine Mitarbeiter zurückkehren ins Büro auffordern kann oder ob es für Arbeitnehmer ein Anrecht gibt, von zu Hause aus zu arbeiten, diese Frage beschäftigt inzwischen auch Juristen. Fest steht, die Pandemie ist noch nicht vorüber und infolgedessen gelten nach wie vor die Corona-Schutzmaßnahmen. Darum kann kein Arbeitgeber für seinen Betrieb diese Vorschriften im Alleingang außer Kraft setzen, da er diese ja auch nicht eigens für sein Unternehmen erlassen hat, macht dazu der Fachanwalt für Arbeitsrecht Dr. Boris Gieder von der Kanzlei Freshfields Bruckhaus-Deringer deutlich.
Wann Corona in Deutschland beendet ist, das wird letztlich das Robert-Koch-Institut entscheiden. Und solange Corona noch da ist, müssen Arbeitgeber dafür Sorge tragen, dass das Ansteckungsrisiko für die Arbeitnehmer im Betrieb so weit wie möglich reduziert wird. Firmen müssen also ein Schutzkonzept für die Mitarbeiter erstellen.
Angst vor einer möglichen Ansteckung am Arbeitsplatz allein genügt allerdings nicht, um darauf zu bestehen, weiter im Homeoffice zu arbeiten. Anders stellt sich die Situation dar, wenn der Mitarbeiter einer Risikogruppe angehört. In solchen Ausnahmefällen, so Fachanwalt Gieder, kann durchaus ein Anspruch auf Homeoffice bestehen. Dabei kommt es jedoch immer auf die Umstände im Einzelfall an. Das heißt,
wenn ein Arbeitgeber ein Schutzkonzept für Risikogruppen erstellt hat, also zum Beispiel Einzelzimmer statt Großraumbüro oder möglichst wenig Kundenkontakt, Maskenpflicht im Aufzug und so weiter, ja, dann dürfte auch für Risikogruppen eine Pflicht zur Rückkehr ins Büro bestehen.
Schutzmaßnahmen, die sich allerdings nicht in jedem Betrieb haargenau umsetzen lassen. Insofern stellt Boris Gieder fest,
wenn es dagegen so ist, dass es aufgrund der Art der Tätigkeit gar nicht möglich ist, Risikogruppen ausreichend zu schützen, dann kann für Arbeitnehmer, die einer Risikogruppe angehören, ein Anspruch bestehen, weiterhin im Homeoffice arbeiten zu dürfen.
Falls berechtigte Zweifel bestehen, ob die im Betrieb vorgenommenen Schutzvorkehrungen genügen, empfehlen Rechtsexperten des Deutschen Gewerkschaftsbundes, sollten sich Mitarbeiter umgehend an den Betriebsrat wenden. Ob ein Arbeitgeber seine Beschäftigten verpflichten kann, vom Homeoffice wieder ins Büro zurückzukommen, das hängt übrigens maßgeblich auch davon ab, ob es dazu bereits Regelungen in Betriebsvereinbarungen oder Arbeitsverträgen gibt. Das galt übrigens schon für die Zeit vor Corona, erläutert Arbeitsrechtler Gida.
Ist dort zum Beispiel geregelt, dass man 3 Tage pro Woche im Homeoffice arbeiten darf? Dann kann der Arbeitgeber keine vollständige Rückkehr ins Büro erzwingen, denn bei einer entsprechenden Vereinbarung hat man ja ein Recht auf Homeoffice.
Besteht aber keine entsprechende Betriebsvereinbarung oder findet sich im Arbeitsvertrag dazu keine Regelung, dann ist es umso wichtiger, auf die Einhaltung der Schutzmaßnahmen zu achten. Corona hat die Arbeitswelt einschneidend verändert. Doch auch wenn über längere Zeit Homeoffice statt Büro angesagt war, resultiert daraus noch keine betriebliche Übung, auf die sich Mitarbeiter künftig berufen könnten, betont Boris Gieder.
Eine Tätigkeit im Homeoffice während der Pandemie löst keine betriebliche Übung aus, dass man künftig sozusagen immer im Homeoffice arbeiten darf, denn das war ja eine Ausnahmesituation.
Es bleibt letztendlich abzuwarten, wie lange diese durch Corona bedingte Ausnahmesituation noch andauert. Der Deutsche Gewerkschaftsbund mahnt in diesem Zusammenhang klare Regelungen durch den Gesetzgeber an. Immerhin hat die Bundesregierung angekündigt, ein Gesetz zum Recht auf Homeoffice noch im Herbst auf den Weg zu bringen.
Klaus Deuse berichtete: Wer zuerst kommt, malt zuerst. Weil es Engpässe in der Produktion des Corona-Medikaments Remdesivir gibt, wird mit Zwangslizenzen und Wirtschaftssanktionen gedroht. Wie soll das erst werden, wenn es um Covid-19-Impfstoffe geht? Andreas Becker geht der Frage nach.
Seit vergangenen Freitag ist Remdesivir das erste Medikament, das in der Europäischen Union zur Therapie von Covid-19-Erkrankungen zugelassen ist. Allerdings kommt der Hersteller, die US-Pharmafirma Gilead Sciences, mit der Produktion nicht hinterher. Die Nachfrage ist derzeit größer als das Angebot. Und seitdem die US-Regierung mitgeteilt hat, sie habe sich fast die gesamte Remdesivir-Produktion bis September gesichert, wird die Diskussion auch in Europa mit harten Bandagen geführt. Peter Liese, gesundheitspolitischer Sprecher der EVP, der größten Fraktion im Europäischen Parlament, findet das Verhalten der Pharmafirma und der US-Regierung nicht korrekt.
Wir sind hier sauer auf beide. Erstens die Firma Gilead, die eine bedingte Marktzulassung in der Europäischen Union beantragt hat. Und wozu beantragt man eine Marktzulassung, wenn man dann anschließend nicht liefern kann? Wir sind auch sauer auf Präsident Trump. America First ist sowieso ein schlechtes Motto. In dem Fall ist es ein ganz schlechtes Motto.
Der Pharmakonzern Gilead leugnet nicht, dass er die Nachfrage nicht befriedigen kann. Doch Firmensprecher Martin Flörkemeier beteuert, das Unternehmen sei dabei, die Produktionskapazität auszubauen.
Wir gehen davon aus, dass wir ab Ende September voraussichtlich, wenn sich jetzt nicht dramatisch was ändert an der Covid-19-Situation, dass wir dann ausreichend lieferbare Mengen haben, um sämtliche Anfragen auch bedienen zu können.
EU-Parlamentarier Liese macht dagegen Druck und droht sogar mit Zwangslizenzen. Dabei würde das Medikament gegen den Willen von Gilead von Dritten produziert. Technisch sei das möglich, weil Gilead im Patentantrag für Remdesivir genau darlegen musste, wie das Medikament hergestellt wird.
Man kriegt kein Patent, wenn man nicht veröffentlicht, wie das Produkt hergestellt wird. Also deswegen ist das vorhanden. Normalerweise hat der Patentinhaber ja das Recht, das alleine zu machen oder gegen Gebühr es jemand anders zu erlauben. Aber wenn es einen gesundheitlichen Notstand gibt, und den haben wir sicher in dieser Frage, dann ist es auch möglich, dass Drittstaaten, in dem Fall jetzt zum Beispiel Deutschland und Frankreich, ich würde dafür plädieren, alle EU-Mitgliedstaaten gleichzeitig, ihren Unternehmen erlauben, das Medikament nachzubauen, gegen eine Gebühr, die dann aber nicht vom Hersteller, sondern vom Staat festgelegt würde.
In der Tat sehen die Regeln der Welthandelsorganisation WTO die Möglichkeit von Zwangslizenzen vor. Voraussetzung dafür ist normalerweise, dass zuvor ernsthaft versucht wurde, mit dem Patentinhaber, hier also Gilead Sciences, eine gütliche Einigung zu erzielen. Das gelte jedoch nicht im Fall eines, Zitat, nationalen Notstandes oder anderer Situationen extremer Dringlichkeit, heißt es im Artikel 31 des Abkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums, kurz TRIPS. Lieber wäre es Liese allerdings, wenn Gilead freiwillig kooperierte und europäische Pharmafirmen Remdesivir in Lizenz produzieren ließe.
Freiwillige Zusammenarbeit wäre auch deshalb besser, weil es nicht ganz trivial ist. Also dieses Medikament kann man nicht mal eben in der Garage herstellen, sondern es ist ein relativ aufwendiger Vorgang, das herzustellen. Und deswegen wäre freiwillige Zusammenarbeit von Gilead zum Beispiel mit europäischen Pharmafirmen die bessere Lösung. Aber wenn das nicht funktioniert, ist die Möglichkeit der Zwangslizenzen im internationalen Recht vorgesehen. Und dann sollten wir sie auch nutzen.
Selbst wirtschaftliche Sanktionen gegen die USA wollen Liese und seine Fraktion nicht ausschließen.
Wenn die EU geschlossen ist und solche Drohungen auch wirklich geschlossen ausspricht, dann können wir auch Donald Trump in die Knie zwingen.
Die Bundesregierung versucht unterdessen, den Ball flach zu halten. Zum einen hat Deutschland von Gilead schon vor der offiziellen Zulassung in Europa Vorräte an Remdesivir erhalten. Die sollten eine Weile reichen, wenn sich die Lage nicht grundlegend verschlechtert, teilte ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums der DW per E-Mail mit.
In den letzten 2 Monaten wurden 200 Therapiezyklen zur Behandlung eingesetzt. Weitere 600 bis 1000 Zyklen, das ist abhängig von der Dauer der Behandlung, stehen noch zur Verfügung.
Das Gesundheitsministerium rechnet zudem fest damit, dass Gilead die Produktionskapazitäten ausweitet und bald auch den europäischen Markt beliefern kann. Zitat:
Insofern stellt sich derzeit die Frage nach Lizenzverhandlungen oder Zwangslizenzen nicht.
Bei Gilead hört man das gern. Das Unternehmen behauptet zudem, Zwangslizenzen könnten die Versorgungslage sogar noch verschlechtern, weil Lieferketten durcheinander geraten könnten und so Chaos im Herstellungsprozess entstehe. Auch für die Versorgung von Ländern, die sich die Kosten von $390 pro Dosis nicht leisten können, bedürfe es laut Gilead keiner Zwangslizenzen. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben mit 9 Generika-Herstellern Lizenzvereinbarungen getroffen, um in 127 Ländern das Medikament günstiger anzubieten. Gerade wurde in Indien eine Generika-Version zugelassen, die nur 57 Euro pro Dosis kostet. Und so stellt sich die Frage, ob die Drohungen mit Zwangslizenzen und Sanktionen nur ein Sturm im Wasserglas sind oder ein Beleg für die These, dass Drohungen in der Trump-Ära auch in Europa zum politischen Alltagsgeschäft gehören. Gilead Sciences hat als börsennotiertes Unternehmen jedenfalls ein Eigeninteresse, die Gunst der Stunde zu nutzen und das Medikament massenhaft zu verkaufen. Remdesivir kann den Krankheitsverlauf schwerer Fälle nur um wenige Tage verkürzen, nicht aber Überlebenschancen verbessern. Die Nachfrage dürfte schnell wieder nachlassen, wenn es bessere Therapien gibt oder gar einen Impfstoff.
So viel von Andreas Becker. Facebook, Google, Twitter und Co. schreiben sich Diversität und eine Antirassismus-Haltung groß auf ihre Firmenfahne. Unter anderem spenden die Tech-Unternehmen große Summen an Organisationen und betreiben Lobbyarbeit für Diversität. Doch Diversität sucht man in den Büros selbst vergeblich. Bei Google arbeiten nur etwa 5,5% Schwarze, bei Facebook nur 3,8%. Noch immer ist auch die Tech-Industrie vor allem weiß und männlich. Katharina Wilhelm.
Auch im Silicon Valley gab und gibt es sie, die Black Lives Matter-Proteste. Sie finden statt in der direkten Nachbarschaft der großen amerikanischen Tech-Konzerne wie Facebook, Apple, Google, Twitter, Uber oder Airbnb. Die Tech-Unternehmen blieben von den Protesten selbst auch nicht unberührt, gaben Erklärungen ab, in denen sie Rassismus anprangerten und ihre Solidarität mit Demonstranten zum Ausdruck brachten. Die ungerechte und brutale Behandlung der Schwarzen in unserem Land muss aufhören, schrieb beispielsweise der Warenliefergigant Amazon in einem Tweet. Auf Facebook teilte Mark Zuckerberg einen Beitrag über die Verantwortung zur Bekämpfung von Rassismus und Ungerechtigkeit, kündigte zudem an, 10 Millionen US-Dollar an Organisationen zu spenden, die Rassismus bekämpfen. Die Unternehmen betonen ihre Unterstützung gegen den Rassismus, ihre Firmenkultur drücke das aber nicht aus, sagt Yvonne Hutchinson, die eine Beratungsagentur für Diversität leitet, dem Radiosender NPR. Ich denke, es ist eine Sache, eine Erklärung abzugeben. Es ist eine andere Sache, zu spenden. Es ist eine ganz andere, zu sagen, wie werden wir unser eigenes Haus aufräumen? Was werden wir tun, um sicherzustellen, dass wir nicht Teil des Problems sind? Hutchinson meint damit unter anderem die Zusammensetzung der Angestellten. Bei Google arbeiten nur etwa 5,5% Schwarze, bei Facebook nur 3,8%. People of Color, also Nicht-Weiße und Frauen, sind in den Büros des Silicon Valleys unterrepräsentiert. Und das hat Auswirkungen. Wenn eine Frau mit am Tisch sitzt, sie Finanzen verantwortet, wird sie auch eher andere Frauen fördern. Das meint etwa die demokratische Senatorin Holly Mitchell aus Kalifornien, die sich für das Thema Förderung von Nicht-Weißen und Frauen stark macht. Ihre Argumentation: Die eigene Herkunft fließt auch in die Arbeit mit ein.
Divers zusammengesetzte Büros haben somit mehrere Blickwinkel, könnten sich besser in Konsumenten hineinversetzen, die nicht weiß sind beispielsweise. Und dabei geht es nicht etwa darum, wie man Telefone schöner gestaltet. Es geht um Vorurteile bei der Programmierung, zum Beispiel von künstlicher Intelligenz für Gesichtserkennungssoftware. Diese wird zum Beispiel bei der Polizei genutzt, um Gesichter mit gesuchten Straftätern abzugleichen oder nach Verbrechern zu fahnden. Vorurteile, die bei der Programmierung vielleicht unbewusst mit einfließen, können dann sogar gefährlich werden, warnt der Jurist Mohamed Tajar der Bürgerrechtsbewegung ACLU. Die Software ist nicht genau genug. Sie hat Probleme, besonders die Gesichter von Schwarzen oder Frauen zu erkennen. Wir haben selbst Testläufe gemacht und die Software ist einfach nicht akkurat.
The ACLU itself has run a number of tests that have demonstrated these inaccuracies.
Vor allem schwarze Frauen würden bei der Gesichtserkennung oft als Männer identifiziert. Weiße Menschen würden dagegen oft erkannt. Die Folge? Schwarze Menschen könnten fälschlicherweise als Verbrecher identifiziert werden. Die Tech-Industrie scheint das Problem zumindest anpacken zu wollen. Google-Chef Sundar Pichai hat sich verpflichtet, die Führungsebene seines Unternehmens in den nächsten 5 Jahren um 30% zu diversifizieren. Facebooks Nummer 2 Sheryl Sandberg kündigte ebenfalls an, dass man mehr Diversität in die Teams bringen wolle. Und auch der Ferienhausvermittler Airbnb teilte jetzt mit, dass bis Ende nächsten Jahres 20% des Verwaltungsrates und des Führungsteams aus Nicht-Weißen bestehen sollen.
Ein Beitrag von Katharina Wilhelm war das. Und das war's auch mal wieder für heute bei uns. Im Namen des ganzen Teams bedanke ich mich fürs Zuhören. Mein Name ist Klaus Ulrich. Auf Wiederhören. Bis bald und machen Sie's gut.
Das war ein Podcast der DW.